Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast von Männer, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Heute in einer pre-taped Episode, wie man so schön sagt, da Felix nach auswärts verreist und dafür den Kopf frei haben soll und nicht noch einen Podcast zwischenquetschen muss, wie wir das letztes Wochenende gemacht haben, sondern wir machen das jetzt in Ruhe am recht frühen Morgen eines Donnerstages. Es ist Herbst, die Blätter haben sich gefärbt. Es ist ein bunter Blätterwald überall, wo es Bäume gibt, zu sehen bei mir in Berlin. Ich fahre beim Fahrradfahren fast gegen jede Laterne, weil ich nach oben gucke und denke, boah, ist das schön. Und es windet sehr und es regnet sehr. Und also ab und zu regnet es bei uns ziemlich doll. Und hoffentlich nicht nass, sondern trocken behütet in seinem Bütchen in Göttingen sitzt mir virtuell gegenüber der wundervolle Felix. Hallo.
Hallo, guten Tag. Es ist windig. It fucking windy.
Knacken bei dir auch deine Fenster, wenn der Wind so dagegen presst ab
und zu? Das sowieso, genau. Also und du hörst halt auch immer, also es kann sein, dass wir zwischendurch, es hat sich so ein bisschen beruhigt, es war nachts ein bisschen schlimmer. Es kann sein, dass wer ganz aufmerksam ist, so ein bisschen Windambience hört im Hintergrund von der Aufnahme.
Weil es dann hat ab und ja zu auch was so, Gemütliches. Ich denke auch manchmal, es regnet, aber es ist dann nur der Wind, der durch die Blätter peitscht.
Ja, genau.
Genau. Ja, hat ja auch was Angenehmes. Legt euch einfach, wenn ihr diesen Podcast hört, nochmal zurück in euer Bett. Vielleicht hilft es nochmal beim Wiedereinschlafen. Ja, wie geht's dir denn, Felix?
Was macht das Leben? Mir geht es ganz gut. Ich habe die vorletzte Nacht leider nicht so gut geschlafen. Also jetzt die Nacht ging. Entschuldigung. Die Nacht ging, aber die Nacht davor hatte ich Kopfschmerzen wieder. Irgendwie eine Spannungskopfschmerz. Man kennt's irgendwie, verspannten Nacken, ne? Das zieht zu hoch und dann alles aua.
Ja. Und ich hatte leider hilft. Ja, keine Kopfschmerztablette. Ja, weil sind ja Muskelschmerzen.
Ja, doch. Also Ibuprofen hilft halt schon immer, weil what? Klar, nee, Schmerzmittel gegen Schmerzen hilft halt Schmerzmittel. Zumindest zum Einschlafen. Also so ein tagsüber, ja, okay. Aber es ist halt bei mir immer das Problem, ich verkrampfe halt auch im Nacken immer total. Ne? Und das ist dann, wenn ich dann wenigstens eine Ibu werfe, dann geht's wieder, weil dann entspanne ich mich. So. Und meistens geht's, wenn ich mich hinlege und irgendwas so im Nacken habe, der meinen Nacken entspannt und meinen Kopf entlastet. Ne? So, dann ist immer besser. Aber irgendwie war das da nicht so. Da habe ich entsprechend schlecht geschlafen, immer nur so eine halbe Stunde. Dann bin ich wieder aufgewacht, dann bin ich wieder eingeschlafen, dann bin ich wieder aufgewacht, dann bin ich wieder eingeschlafen, dann bin ich wieder. Naja, das war unschön. Gestern war ich im Kino.
Oh, schön.
Ich habe Günther gesehen. Günther ist ein Film, ich habe das jetzt mal betont norwegisch ausgesprochen, Gunda wird er geschrieben. Es ist ein schwarz-weiß Dokumentarfilm von, ich glaube, wie heißt der? Ich glaube, der heißt Wladimir Kosokowski oder so. Mhm. Irgendjemand wird mich jetzt wahrscheinlich kreuzigen dafür, dass ich den Namen dieses Regisseurs nicht richtig im Kopf habe, aber irgendwie so. Und es ist ein anderthalbstündiger Dokumentarfilm ohne Voice-Over und ohne Musik in Schwarz-Weiß über aha, ein Schwein und ihre Ferkel. Und zwischendurch kommen auch Kühe vor und Hühnchen.
Okay.
Und dieser Film ist, ich war ein bisschen zu müde, muss ich sagen, leider, weil der Film braucht sehr viel Aufmerksamkeit, weil er eben kein Voice-Over und keine Musik hat, die dich ablenkt oder sowas. Das heißt, du hast immer nur so dieses Gewicht der Einstellung und der Szenen vor dir. Und der Film ordnet nicht ein, der Film bewertet nicht, der Film zeigt nur. Der zeigt halt, wie diese Schweinchen geboren werden, wie sie langsam aufwachsen und so weiter. Und das ist eine ganz interessante, ein ganz interessantes Erlebnis. Also das kann ich im Grunde nur empfehlen, muss ich sagen.
Aha.
Man muss halt nur gucken, dass man wach genug ist, um sich anderthalb Stunden schwarz-weiß Tiere anzutun. Aber dann ist es wirklich also cinematografisch ganz großartig. Also die Shots sind toll, die Einstellungen einfach wirklich großartig. Es ist halt Kunst, ne? Also man muss da schon irgendwie so rangehen mit dem, aber es ist halt unter anderem manchmal auch lustig, manchmal ein bisschen tragisch. Ja, da ist irgendwie ein Huhn, das hat nur ein Bein und es ist halt, dann flattert das da so durch die Gegend. Es ist unfreiwillig ein bisschen komisch, aber es ist gleichzeitig auch so ein bisschen, ach du armes Huhn, du hast ja nur ein Bein. Und also diese Tiere, die da gezeigt werden, so wie sie dargestellt werden, die haben halt einfach wirklich auch Charakter. Das ist ganz, ganz großes Kino dahingehend. Also das ist, es ist absolut nicht jeder Menschs Sache, würde ich sagen. Und wenn ihr jetzt schon das Gefühl habt, boah, 90 Minuten Tiere in Schwarz-Weiß, ohne Voice-Over und Musik, nee, dann lasst es im besten Fall auch bleiben. Aber wenn ihr könnt, guckt es euch an. Es ist eine Erfahrung, es ist ein Erlebnis auf jeden Fall. Kein Film, den man unbedingt zweimal gucken kann, glaube ich.
Dafür geht man ja auch ins Kino, ne? Ja. Die Erfahrung, das Erlebnis
machen. Genau.
Ich war mal in einem 4-stündigen chinesischen Sozialdrama, das war auch eine Erfahrung. Aber es war auch kein schlechter Film insgesamt. Ja, aber ich glaube, außerhalb des Kinos kann man sich solche Filme auch nicht angucken.
Ja.
Also schlechter.
Genau. Wie geht's denn dir?
Ja, mir geht es ganz in Ordnung. Ich habe diese Woche mir zum Ziel gesetzt, mal ein wenig Koffeinentzug zu machen. Mhm. Ich habe also seit Montag, glaube ich, Montag, so Sonntag, Montag-ish, habe ich kein Koffein mehr zu mir genommen und habe festgestellt, dass ich einen enorm großen Schlafbedarf eigentlich habe, den ich meiner Einschätzung nach sehr konsequent betäube. Ich schlafe ja auch nicht furchtbar wenig, aber ich schlafe doch für meinen Bedarf zu wenig. Ich habe beispielsweise gestern bestimmt 8 Stunden geschlafen, also wirklich auch netto, so nach trotz allem Aufwachen und so, bestimmt 8 Stunden und ich war immer noch ein bisschen müde. Also ich habe das Gefühl, mein Gefühl, dass ich so ein bisschen benebelt durch manche Tage gehe oder so mir dabei zugucke, wie ich Dinge tue, das kommt primär vom Müdesein. Und Müdesein, was man auch nicht so als, oh mein Gott, ich gähne die ganze Zeit, ich bin so müde wahrnimmt, sondern was eher so versteckt im Hintergrund einfach Körper- und Geistfunktionen einschränkt.
Hintergrund.
Und jetzt gerade, ja, sozusagen, also man ist nicht die ganze Zeit völlig schlaftrunken, aber wenn man dann zum Beispiel aufhört, seiner Aktivität nachzugehen, mit der man sich gerade beschäftigt und sich hinsetzt, dann ist es sofort so, ne, und die Energie sinkt total ab. Das habe ich mega oft. Und meistens tritt es eben nach der Arbeit ein. Und ich war so unzufrieden, dass ich jetzt auch, als ich viel arbeiten musste, nach Hause gekommen bin und nichts mehr konnte. Und ich glaube, das ist dann eben genau der Effekt, der eintritt. Ne? Du hast dich die ganze Zeit mit Arbeitsaktivitäten wachgehalten, dann kommst du nach Hause und hast keine Energie mehr für Dinge, die nicht Arbeit sind, weil alles, was an Energie da war, für die Arbeit verbraucht wurde. Das fand ich doof. Jetzt habe ich also einen Koffeinentzug gestartet. Ist auch für die Angst übrigens gar nicht so unschädlich. Ne? Weniger plötzliches Herzrasen, weniger plötzliche Bluthochdruckgeschichten, was weiß ich. Und ja, insgesamt kann ich es nur empfehlen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt ewig auf Koffein verzichten werde, aber die Woche mache ich auf jeden Fall noch. Ich trinke jetzt immer Tee statt Kaffee und Wasser statt Softdrinks. Das war auch eine Ambition von mir, die ich jetzt entwickelt hatte, weniger Geld für Softdrinks ausgeben, weil ich wirklich jeden Tag Softdrinks kaufe. Also sei es Club Mate oder irgendwie der Eistee von Lidl oder irgendwas, was Zero auf sich draufstehen hat. Und das wollte ich jetzt reduzieren. Und wie gesagt, das ist eben auch für meine Angst gar nicht mal so zuträglich. Ich kann das zwar ich kann damit umgehen. Ich bin das gewöhnt, dass mein Herz ab und zu schneller wird und bin dann so, ah ja, da ist der Eiskaffee von heute Morgen. Aber es ist ja eigentlich unnötig und ich kann es mir auch ersparen. Genau. Und so trage ich dazu bei, dass ich eine insgesamt sehr stabile Woche habe. Auch wenn mein Arbeitspensum mir im Moment immer noch zu hoch ist. Also ich muss das auf jeden Fall noch ein bisschen reduzieren, damit ich mich ausgeglichener fühle. Aber die Überstunden sind bald abgebaut. Und außerdem auch fast fertig ist unsere Analyse zu Herbert Grönemeyers wundervollem Lied Männer. Heute haben wir müssen jetzt ein bisschen kickstarten, damit wir mal in die Pötte kommen, den letzten Abschnitt vor uns, die letzten, ich weiß gar nicht, ob es Strophen sind. Ich glaube, sie werden nicht wie klassische Strophen gesungen, sondern das ist dann da, wo auch seine Stimme so ein bisschen ausrastet, der Finishing-Part des Songs. Und nehmen uns die heute vor, damit dieses Lied dann abgeschlossen ist und wir ein kleines Fazit ziehen können. Genau. Ja. Dann starten wir doch mal, Felix.
Gut, wir fangen heute an bei Männer führen Kriege. Eine interessante Frage. Führen Männer tatsächlich prädominant Kriege? Also das ist ja sowieso, jetzt kann ja nicht jeder Mann einen Krieg führen, oder?
Ja.
Oder, also würdest du sagen, dass du in der Lage wärst, einen Krieg zu führen? Das ist ja vielleicht ein Kleinkrieg.
Ich würde immer den Dienst an der Waffe verweigern, wenn ich nicht festgenommen und an die AK-47 geschleppt werde.
Ja. Also Männer führen Kriege. Dazu habe ich eine Studie gefunden, die beschäftigt sich damit mit Demokratien zwischen 1970 und 2000. Und da ist es so, dass in dieser Zeit, wenn eine Demokratie von einer Frau geführt wurde, dann waren Verteidigungsetat und Ausmaß externer Konflikte überdurchschnittlich hoch. Aber sobald mehr Frauen an der Regierung beteiligt waren, lagen die Verteidigungsausgaben, die Zahl der Konflikte eher niedriger, sagt Geo. Das ist insofern ganz interessant, als das ist natürlich so ein bisschen die Negativbetrachtung zu Männer führen Kriege in einem binären Geschlechtersystem wäre, dass auch historisch betrachtet übrigens Königinnen häufiger Kriege geführt haben. Was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, sagt eine andere Studie eben auch in Geo, dass eben diese Frauen häufig als leichte Ziele von anderen Monarchen wahrgenommen wurden. Und eben auch ganz andere Möglichkeiten hatten, Kriege zu führen, denn sie konnten mal eben die Regierungsgeschäfte an ihre Männer übergeben, was andersrum nicht so gern gesehen war.
Was für ein Schwachsinn. Also, ja. Dass man das historisch dann nicht als praktisch erkannt hat und so war, oh, ja, da ist jetzt nur eine Tochter übrig, egal, wir machen sie zur Königin, dann kann der Mann auch ab und zu regieren. Na gut, schade.
Ja, also so historisch betrachtet sind es tatsächlich eher Frauen, die Kriege geführt haben, aber wahrscheinlich eher so aus Gründen, die nicht so viel damit zu tun haben, dass sie jetzt Frauen sind.
Also auch schon, ein Geschlechtervergleich, ne? Ja. Nicht jetzt gemessen an der Anzahl der historisch stattgefundenen Kriege, sondern so. Im Vergleich Häufigkeit Mann an der Macht, Frau an der Macht.
Und vor allen Dingen auch Kriege so im, wir reden jetzt über den Zeitraum zwischen 1480 und 1913. Ne?
Ja. Seitdem ist es ja Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden und so die ganz großen Weltkriege sind ja auch sehr männlich dominiert gewesen. Was mir dazu auch einfällt, ist, wenn ich Frau bin zur damaligen Zeit und Regentin, dann fühle ich mich natürlich auch von den ganzen, ja, urhegemonialen männlichen Männern in den anderen Regierungsgeschäften schneller bedroht. Also das wäre zumindest ja. So meine Wahrnehmung, ne?
Ja, klar.
Dass die denken, ich sei ein leichteres Ziel, das ist mir ja wahrscheinlich auch bewusst. Und dann ist es wichtig, die gleiche Härte zu beweisen, die gleiche Dominanz wahrscheinlich, um im politischen Vergleich irgendwie bestehen zu können.
Unabhängig deshalb, davon, ob ich das selber irgendwie gut finde oder so.
Ich kann mir das auch vorstellen, dass deshalb auch Frauen schneller so zur Tyrannin geworden sind, um sozusagen eine Kompensation stattfinden zu lassen in ihrem Regierungsstil.
Ja, das kann man.
Gut. Auch an der Waffe, an den Dienst an der Waffe hatten wir auch irgendeine Statistik. Auch bei den großen Kriegen war es mitunter ja gar nicht so, dass nur Männer gekämpft haben und den Krieg geführt haben. Außerdem kann man sich darüber streiten, was jetzt eine Beteiligung am Krieg konkret bedeutet, ob das nur der Dienst an der Waffe ist oder eben Kriegseinsätze, Kampfeinsätze, Kampfteilnahmen, so heißt es, glaube ich, fachlich. Es gab natürlich auch die Rolle der Frauen für den Sanitätsdienst. Es gab aber auch kämpfende Frauen mit Kampfteilnahmen, zum Beispiel in der Sowjetunion oder wie sie damals hieß, waren wohl der Bevölkerungssituation geschuldet bis zu 1 Million Frauen im Kampfeinsatz auch. Also notgedrungen wahrscheinlich, ne? Aber es ist nicht so, dass das auch damals nicht stattgefunden hätte, dass nicht auch Frauen an der Waffe gedient hätten, nur dass sie im Vorfeld sozusagen erstmal ausgenommen waren und Krieg zur Männersache gemacht worden war.
Ja. Ja, also wir halten fest, Männer führen Kriege.
Das ist so erstmal richtig, ja. Das
sind auf jeden Fall nicht falsch, nee, genau. Nächste Zeile. Männer sind schon als Baby blau. Da steckt viel drin in der Zeile, glaube ich.
Was denn zum Beispiel?
Naja, zum einen ist es ja die Anspielung auf das Blausein, also auf den Alkoholkonsum. Und da gibt es über die Jahre diverse Studien, dass einfach Männer einen viel höheren Anteil an Alkoholkranken ausmachen als Frauen. Also wenn man das jetzt wieder, ne, ist wieder eine binäre Betrachtung natürlich, aber leider betrachtet
die müssen wir jetzt aber in dem
Kontext Wissenschaft meistens das vornehmen. Meistens binär, ne? Deswegen kommst du da nicht umhin. Also dahingehend, ne, blau, der Alkoholismus bei Männern und natürlich auch diese Konvention, dass man männlichen Kindern oder männlich gelesenen Kindern blaue Sachen anzieht. Ne?
Ich glaube, das ist aber nicht das, was Herbert hier möglicherweise gemeint haben könnte, weil das zum Zeitpunkt 1984 mit diesem rosa-blau glaube ich, noch nicht ansatzweise so krass war wie heute.
Oh,
also das doch. Ist eine ganz starke, das ist eine ganz starke Entwicklung der letzten Jahre. Und auch viele, viele Menschen, so, weiß ich nicht, 50 plus am Uni-Kontext haben unserem Kurs dann zum Beispiel immer erzählt, dass es in ihrer Kindheit noch überhaupt nicht so viele geschlechtliche Unterschiede mit Farben oder mit anderen Spielsachen oder dergleichen gab, sondern es halt eher aufs klassische Rockhose oder Puppe-Auto runterzubrechen war. Das möchte ich anzweifeln, ob das hier gemeint ist, aber wir können es im heutigen Kontext auf jeden Fall so
sehen. Also ich glaube schon, dass das so gedacht ist. Ich weiß, dass als ich geboren wurde, 1994, das ist natürlich jetzt irgendwie 10 Jahre später knapp als dieses, hat meine Mutter mir einmal einen rosa Strampler angezogen und mein Vater sagte, das darf sie nicht, sonst werde ich schwul.
Ah ja, okay.
So nenne ich.
die magische Fähigkeit der rosanen Farbe.
Also, ob mein Vater das ernst gemeint hat, ne? Das steht mal in den Sternen. Ich traue es meinem Vater auch zu, dass er sowas sagt und sich so denkt, und das nicht so 100% ernst meint. Aber ich weiß, dass ich irgendwann mal einen pinken Dings anhatte und dann war mein Vater ein bisschen entrüstet. Wie gespielt entrüstet er war oder wie ehrlich entrüstet er war, weiß ich nicht. Aber das scheint schon, also dieses Männer kriegen hier kein Pink angezogen. Also 10 Jahre später spätestens war es a thing. So, das kann ich schon mal festhalten. Ich glaube halt 85 wird das auch schon. Aber lasst es uns, let us know in the comments. Sagt uns gerne Bescheid, was eure Meinung dazu ist. Ich glaube, mein Disagreement, ich glaube, das war damals auch schon so in den 80ern. Vielleicht hat das da gerade angefangen. Aber ich glaube.
Er bezieht sich ja, also was aus meiner Sicht auch dagegen spricht, ist, dass er ja auch auf Männer zu sprechen kommt, die zu dem Zeitpunkt des Liedes schon Männer sind. Heißt wiederum vor 20 Jahren frühestens geboren worden sind. Und deshalb glaube ich nicht an diesen Kontext. Aber es ist ja egal, weil er im heutigen gesellschaftlichen Kontext absolut relevant ist. Ne? Gender-Reveal-Partys, wo man mit diesen komischen Konfettikanonen entweder, wie im Vatikan, rosanen Dampf oder blauen Dampf aufsteigen lässt oder halt so eine rosa kleine Explosion oder eine blaue Explosion, um zu zeigen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, was sich gerade im Bauch befindet.
Oder mal eben so einen Wald anzündet.
Und
nebenbei.
Ja, stimmt. Das war ja, oh Gott.
Ja.
Dinge, die dabei passieren können, ne? Aber ich glaube, was hier auch eine Anspielung ist, also ich glaube, dass es primär um Alkohol geht, aber dass es sich eben auch um das Phänomen handelt, wenn Babys geboren werden und sich die Nabelschnur um den Hals legt, dann sind sie blau im Gesicht. Ne? Wenn sie dann nicht anständig gewendet werden, dann kann es eben dazu kommen, dass sich ihr Gesicht blau färbt. Das ist ein Phänomen, was nicht nur bei Männern logischerweise als Baby auftritt, sondern generell relativ häufig. Ist auch nicht ganz ungefährlich, aber geht meistens gut aus. Jimmy Blue Ochsenknecht heißt ja zum Beispiel auch Jimmy Blue, weil genau das bei seiner Geburt passiert ist und er dann blau im Gesicht war und hier eben verkoppelt mit der Anspielung auf den Alkoholismus, den du schon erklärt hast. Aber sei es wie es ist, ist aus heutiger Sicht vielleicht interessanter, tatsächlich dann auf diese rosa-blau-Interpretationen einzugehen. Ja, traurigerweise. Es wird auch immer mehr. Also ich glaube nicht, dass wir das auf absehbare Zeit loswerden. Bedarf es eines aktiven Gegensteuerns. Ich habe schon gesagt, meine Kinder haben einfach alle grün an, wenn ich mal welche haben sollte. So, viel Spaß dabei rauszufinden, was es für ein Geschlecht hat. Scheißegal.
Alle kriegen Schottenkaro.
Alle kriegen einfach grün und gelb.
Grün und gelb.
Sind die Kompromissfarben oder schwarz Metal-Babys.
Ja. Dann können wir endlich mal, wenn wir auf Festivals sind, diese blöden Strampler kaufen mit diesen bescheuerten Band, weißt du, diese Band-Shirts für Kinder, die dieser Musik überhaupt nichts abgewinnen können, weil sie das wahrscheinlich, was weiß ich, keine Ahnung. Ich werde das testen. Oder
also, meine Freundin möchte auch ihrem Sohn demonstrativ als Baby so Rockstrampler, weißt du, so diese gegenderten
Aha.
Strampler quasi anziehen, so nach dem Motto, es ist ein Baby, es ist scheißegal, was es anzieht. Es ist halt ein Baby, ihm ist das egal. Nur um alle an der Nase herumzuführen. Gucken wir mal.
Ja, was schauen wir da mal. So findet. Ich werde das mal probieren. Ich werde mal, wenn ich Kinder habe, werde ich denen als Baby Metallica und Motorhead vorspielen und wenn sie das gut finden, kriegen sie einen Strampler von denen.
Ich sehe schon, wie Mini Felix große Augen kriegt und mit den Armen wackelt oder so.
Stell's dir vor.
So shocked Babyface.
Aber vielleicht hat das Kind auch richtig, richtig Spaß daran. Ach ja.
Vielleicht schläft es nur noch dazu ein und du musst jeden Abend Motorhead anmachen, damit es einschläft.
Ganz ehrlich, das wäre so cool.
Also gibt ja solche Phänomene bei lauter Musik, wo die Kinder auch schon total mitgehen und weinen, wenn es nicht im Auto läuft.
Es wäre so cool. Irgendwie. Naja.
Na, egal wie unsere Babys aussehen, sie werden auf jeden Fall nicht blau angezogen, wenn sie männlich gelesen sind.
Vor allen Dingen werden sie nicht ganz in blau eingepackt, damit es für alle Leute noch einfacher ist, sie in irgendein binäres Geschlechtersystem einzusortieren.
Es gibt nur blaue Kleidung für dieses Kind.
Ja.
Weil Junge. Als nächstes singt Herbert Männer rauchen Pfeife. Jetzt haben wir keine Statistik zu PfeifenraucherInnen, aber ich habe in meinem Leben bisher nur Männer gesehen, also nur Pfeifenraucher gesehen, nur Männer, die Pfeife rauchen.
Ja, ich auch.
Ist, glaube ich, noch stärker auf Männer vermarktet oder getrimmt, als es die Zigarette ist. Aber ich habe tatsächlich noch nie eine pfeifenrauchende Frau gesehen, in meinem ganzen Leben. Überhaupt, die Pfeife ist ja ein historisches Genussmittel, möchte ich sagen. Ich erlebe es nicht als ein Genussmittel, was irgendwie Lobby hat oder noch groß promotet wird.
Eine historische Darreichungsform. So ein LiebhaberInnen-Ding.
Und ich habe einmal, Shoutout an Steffen, auf einer Arbeitsphase im Orchester jemanden gehabt, der eine Pfeife geraucht hat tatsächlich. Und das war eben auch ein etwas, was ihn von seinem Opa näher gebracht wurde, und er hat es dann, als er dann alt genug wurde, auch gemacht. Und das war auch der einzige junge Mensch, den ich jemals habe Pfeife rauchen sehen, also mit Tabak, wohlgemerkt. Und es roch gut und ich stand gerne daneben, aber natürlich trotzdem gesundheitsschädlich. Ja. Zähne werden schön schwarz. Und ich weiß auch, dass der Erdkundelehrer meiner Schwester, das war so ein Fall von chronischer Pfeifenraucher. Und deshalb auch keine Zähne mehr haben da. Alter Mann. Aber als sowas nehme ich auch das Pfeifenrauchen wahr. Etwas für alte, gut riechende Männer, weil Pfeifentabak echt ganz gut riecht.
Ich habe eine Pfeife übrigens. Wusstest du das?
Ich weiß, das weiß ich. Du hast auch früher in der Schule Knaster damit geraucht.
Ganz selten mal, aber genau, das war... Vor. Warte mal, das kann überhaupt nicht hinhauen.
Doch, BBS. An der BBS
das kann aber trotzdem,
eine Pfeife mit Knaster dabei.
Das kann locker nicht hinhauen eigentlich, weil ich damals noch keine richtige Pfeife hatte. Ich habe...
Du hattest auf jeden Fall ein Pfeifengerät am Start.
How?
Hast das sehr dominant herumgezeigt.
Oh, that kind of thing, yes. Ja, das war merkwürdig. Das war so ein kleines Metallding. Das sah so aus wie so eine Crackpfeife, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich habe jetzt eine...
Oh mein Gott, wir sind gar nicht auf die Möglichkeit, dass es Crack ist, was die rauchen, eingegangen.
Männer rauchen Crack? Ja, ich glaube nicht,
Männer
dass er
das... Männer rauchen Pfeife? Crackpipe? Aber ich meine, das wäre auch eine interessante Interpretation. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil an Crack-Süchtigen ist, die männlich sind. Wenn ich so durch Berlin gehe, dann sind die Menschen, die an der Crackpipe hängen, ich würde sagen 70% männlich.
Männer rauchen aber Crack.
Es ist so oder so gruselig. Ne, sie rauchen Pfeife.
Ja.
Crackpfeife.
Crackpfeife.
Ja, aber Crackpfeife ist auch wirklich nicht so ästhetisch. Also ich habe auch schon mal leider eine, wir haben entweder eine in unserem Kita-Garten oder davor, kurz davor finden müssen, weil wir leider in so einem Gebiet leben, wo zwischen den Häuserschluchten man sich ganz gut verstecken kann, sozusagen. Und dazwischen dann häufig Junkies konsumieren, warum auch immer. Ist ja direkt eine Kita, direkt vor der Haustür, ne? Also es gibt auch viele, die das als Süchtige verachten und meinen, das sind die letzten Menschen, die sowas machen. Auf jeden Fall passiert es da leider und wir finden nämlich mal Crackpipes. Und Crackpipes sind ästhetisch einfach unfassbar hässlich und hat nicht den Stil von dem Pfeife rauchenden Sherlock Holmes.
Ich besitze,
auch ein Mann, der Pfeife raucht, an den ich sofort denken muss.
Ich besitze übrigens eine solche, Shoutout an Michelle, also einen halben Shoutout. Ich bin so an so einem Laden vorbeigelaufen, so einem Tabakwarenladen. Tabak und Spirituosen an. Und ich habe mir so diese Pfeifen angeguckt und ich so, ich wollte schon immer mal eine Pfeife haben. Ich wollte die nur haben. Ich wollte die nicht dolle benutzen, aber ich wollte die haben. Und Michelle meint so, ja, dann geh doch, kauf dir eine. Ja, ja, los. Jetzt kauf dir eine Pfeife. Du hast gesagt, du willst eine, da liegt ja im Schaufenster, nimm sie mit.
Klausi.
Okay, dann bin ich da reingegangen und habe eine Pfeife gekauft für viel zu viel Geld. Und die Verkäuferin in dem Laden war echt die Beste. Die meinte so, naja, wenn du am Ende des Monats noch Geld über hast, dann machst du auch was falsch. So klang die auch. Und deswegen besitze ich jetzt eine Pfeife. Die war jetzt schon mehrfach irgendwie Theaterrequisit und irgendwie und ich rauche ja gar nicht. Ich habe es mal versucht. Ich habe mal versucht anzufangen zu rauchen. Habe mir eine Packung Zigaretten gekauft auf dem Weg zur Bandprobe. Habe eine davon halb geraucht, habe sie dann weggeschmissen, habe den Rest an unseren Bassisten verschenkt, weil ich wusste, der raucht. Mal so, hier, bitteschön, nimm das. Ich werde nicht damit anfangen, das ist viel zu eklig. Ja, es ist übrigens so, dass die Gesamtzahl männlicher Tabaknutzer zurückgeht, aber anteilsmäßig immer mehr Männer rauchen. Also die Logik dahinter ist die, dass immer weniger Frauen rauchen und zwar viele Frauen schnell aufhören zu rauchen insgesamt und Männer weniger schnell aufhören zu rauchen, was dazu führt, dass ein überwiegender Anteil von RaucherInnen eben Männer sind. 4 von 5 Tabaknutzern, NutzerInnen.
Ein Relikt, was von Männern aufrechterhalten wird, möchte man sagen.
Ja.
Tja, lasst es bleiben, Freunde.
Ja.
Ihr vergiftet euch langsam immer weiter selbst. Es ist nichts Schönes daran. Aber auch ein Männlichkeitsklischee auf jeden Fall. Der rauchende James Dean, der rauchende, was unbedingt. Weiß ich, für kultige, historische Männlichkeitspersönlichkeiten. Man wird es schwer rauskriegen, glaube ich. Menschen werden immer irgendwie rauchen. Es sei denn, der Tabak kostet $100, so wie in Neuseeland oder wo das ist. Das Hui. Land, das rauchfrei werden möchte. Oder Australien auch, ich weiß es gar nicht. Naja, aber Männer rauchen auch immer noch Pfeife, so ist es. Als nächstes sagt Herbert, Männer sind furchtbar schlau. Dazu hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon was nachgeguckt, oder?
Yes, hatten wir. Männer sind furchtbar schlau. Es gibt da zum Beispiel so Kollegen wie unter anderem Thilo Sarrazin, diesen furchtbaren Rassisten und Menschenfeind, der einst sagte, dass Männer häufiger Genies wären. Und
so wie er.
So wie er, ja. Was er nur latent unterschlägt, also er spricht das auch an, ist die Tatsache, dass es in diesen Intelligenzquotient-Messungen, die es gibt, bei Männern häufiger Ausreißer gibt. Nach oben wie nach unten. Im Durchschnitt sind aber Männer nicht intelligenter als Frauen.
Ja. So. Was übrigens seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich versucht wird, empirisch nachzuweisen.
Aha.
Es gibt immer wieder Studienteams, die zehntausende Menschen IQ-Tests machen lassen, um zu ermitteln, welches Geschlecht denn jetzt endlich ein für alle Mal intelligenter ist als das andere. Sehr anstrengend. Warum macht man sowas?
Das ist eine gute Frage. Was man dazu auch mal sagen sollte, ist, dass Intelligenz als solches, als Begriff, auch einfach sehr in der Kritik steht und sehr umstritten ist, weil es halt sehr verschiedene Formen von geistiger Leistungsfähigkeit zusammenfasst und irgendwie als ein Ding verkaufen will. Und das ist halt so wenig aussagekräftig. Auch diese Intelligenztests, Intelligenzquotient und all so ein Kram, das ist, weiß Gott, jetzt nicht so, ne, dass das irgendwie viel aussagt. Auch so ein Intelligenztest. Es ist
eben etwas, was messbar versucht wird
zu machen. Ja, genau.
Also in dem Moment, wo wir einen Gegenstand messbar machen müssen, brauche eben dann bestimmte Merkmale und die müssen wir uns effektiv aber ausdenken. Ne? Also ja. die sind subjektiv und die werden bei Intelligenz eben auch je nach Epoche unterschiedlich gesetzt. Ne? Und wir hatten ja auch in der Vergangenheit so tolle Bezeichnungen für Menschen mit einem IQ unter XY, die dann schwachsinnig zum Beispiel hießen. Ach, ja. Oder Idiot war, glaube ich, auch eine Zeit lang, so im 25. Jahrhundert, tatsächlich eine Bezeichnung für Menschen, deren IQ gegen Null ging. Also so 40 abwärts, wo wahrscheinlich auch eine geistige Behinderung vorlag. Ne? Aber das waren dann tatsächlich im fachlichen Kontext Idioten. Und das war gar nicht böse gemeint, es war einfach eine Bezeichnung. Aber aus heutiger Sicht natürlich absurd. Ja, da sieht man, wie sich das über die Jahrhunderte verändert. Man weiß aber inzwischen auch, ich hatte das so ein bisschen in quantitativer Sozialforschung, weil man eben auch mit quantitativer Sozialforschung, IQ-Tests und so weiter verbindet. Es gibt auch durchaus die Wahrnehmung, dass es sowas gibt wie soziale Intelligenz oder emotionale Intelligenz. Ich glaube, soziale Intelligenz ist falsch. Und dass es natürlich auch nach wie vor viele Eigenschaften gibt, die Menschen auszeichnen, die nicht messbar sind. Zum Beispiel Kreativität ist so ein Beispiel, was wir nicht gut messen können. Insofern ist es immer ein Konstrukt. Das möchte ich, glaube ich, damit ausdrücken. Genau, es ist ein Konstrukt und wie ernst man das nimmt, liegt im Auge der BetrachterIn.
Sehr gut.
Ja, aber im Schnitt sind Männer also nicht intelligenter als Frauen. Männer, so heißt es hier, sind ja auch nur furchtbar schlau. Ich glaube, dass er furchtbar schlau sagt, könnte auch so gelesen werden, dass Männer sich auch einfach furchtbar schlau finden, weißt du?
Unbedingt,
Dass Männer auch die Welt erklären, dass die Welt auch für Männer erklärt wird. Wir kennen es an solchen Phänomenen wie das, ja, wie zum Beispiel, dass Räume auf eine bestimmte Temperatur geheizt sind im öffentlichen Kontext und Frauen dadurch schneller frieren als Männer, weil andere Körperregulation, ich kann das aus den Gesichtspunkten jetzt nicht erklären, aber also, ne, Männer heizen schneller auf und sind schneller warm, was dann gerade in Partnerschaften den Vorteil hat, dass man sich schnell als Heizdecke anbieten kann und ein bisschen kuscheln darf, aber tatsächlich ist es gar nicht mal so geil, wenn ja in solchen Maßstäben dann Frauen immer chronisch benachteiligt werden. Aber insofern, auch da sind Männer diejenigen, die die Welt erklären. Und wir haben natürlich das Phänomen des Mansplainings. Ich bin ein Mann, ich erkläre dir, Frau, jetzt etwas, wovon du nicht im Geringsten die Ahnung haben kannst. Es hat nämlich mit Handwerk zu tun. Ich höre immer wieder Stories von Freundinnen, die sich im Baumarkt ein Schleifgerät ausleihen und dann vom Mitarbeiter gefragt werden, braucht sie keine Erklärung dafür? Sind Sie ganz sicher? Nein? Mhm. Sie wissen, wie das funktioniert? Können sich ja nicht damit auskennen. Also ich stand neulich beispielsweise vor meiner Waschmaschine und musste die ausstöpseln. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich musste eine Frau anrufen und fragen, ob sie mir dabei helfen kann. Sie hat mir dabei geholfen. Insofern, da nehme ich Abstand von dieser Wahrnehmung. Solltet ihr auch tun. Aber ich glaube, Männer finden sich im Regelfall auch eher furchtbar schlau, als Frauen das bei sich selbst wahrnehmen. Ja.
Nächste Zeile. Männer bauen Raketen.
Ich habe noch nie eine Rakete gebaut.
Ich habe also
auch nicht aus Macaroni, wie in Ich einfach unverbesserlich.
Mein Stiefvater hat mal so Raketen gebaut, so mit so einer Wasserflasche und so Pappdings und weißt du? So wurde dann pumpst du da so Wasser, also so Luft rein in das Dings und dann hast du so dann fliegt die da so durch. Nee, kennst du nicht?
Nee.
Ist lustig, ist sehr amüsant. So für Kindergeburtstage oder sowas hat er das mal gemacht. Sehr, sehr lustig. Funktioniert so mit Wasser, Luft und Dings und Druck und so.
Mensch.
Siehst du, ich bin aus guten Gründen keine Physikerin. Aber also der Mann, der hat mal eine Rakete gebaut. Ich habe auch als männlich sozialisierte Person niemals eine Rakete gebaut. Durchschnittlich ist es so, dass im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder auch im Deutschen Verein für Luft- und Raumfahrt es tatsächlich so ist, dass weniger Frauen Raketen bauen und echt mehr Männer. Also 80% der Menschen in der Raumfahrt dahingehend sind eben Männer, also ne, in so Luft- und Raumfahrtzentrum und so ein Kram. Und 20% nur Frauen. Also Männer bauen Raketen überdurchschnittlich häufig.
So festhalten.
Ja.
Ändert sich hoffentlich.
Es ist schon so.
Ingenieursberufen das Problem, dass es Männerdomänen sind und MINT-Fächer jahrzehntelang als Jungenstärken in Schulen interpretiert wurden und jetzt auch seit Jahrzehnten auch gegengefördert wird.
Ne? Ja, ja.
MINT für Mädchen und solche Produkte kommen dann dabei raus, werden gefördert. Und es wird sich sicherlich über die Jahrzehnte auch noch angleichen,
glaube ich schon. Also ich habe neulich das erste Mal mit jemandem gesprochen, der diesen Begriff benutzt hat und ich musste das erstmal nachschlagen und ich war so,
MINT?
Minze? After Eight? Leck, das klingt ganz gut. Ist so.
Ist das nichts für Frauen? Komisch. Ja, Männer bauen Raketen.
Männer bauen
Dabei Raketen. Dabei machen sie hoffentlich dann auch alles ganz genau. Männer machen alles ganz genau, lautet die letzte Zeile dieser Strophe.
Ja, machen
Wie genau machst wie genau machen denn die Männer in deinem Umfeld alles, Felix?
Also,
das war. Du hast ja auch lange in WGs gelebt, haben die Männer da immer alles ganz genau gemacht?
Ach du, geht so. Also ich wohne jetzt seit ein paar Jahren nur mit Frauen zusammen hier. Deswegen kann ich das da nicht so genau sagen, aber ich kenne sehr viele Männer, die auch, wenn es so ums Handwerk gehen sollte, den Satz habe ich gerade noch so gerettet, wenn es ums Handwerk geht, dass sie dann auch so sind, ach ja, komm hier, Pi mal Daumen. Oder wie irgendjemand mal sagte, Pi mal Auge. Wo ich so dachte, das ist auch gut. Pi mal Daumen, schaust du mal, hinten kackt die Ente, wird schon. Und eher machen und gar nicht so genau sind. Aber all die Leute, die das irgendwie mal gelernt haben, was sie tun, bei denen weiß ich, dass sie immer sehr, sehr genau sind. Also mein Opa, der ist ja Tischler, ne? Und der ist immer bei allen Sachen immer sehr präzise gewesen, was mit Tischlerei zu tun hatte. Mein Stiefvater ist ja Koch. Und bei allen Dingen, wenn er dann mal kocht oder sowas, also mal so richtig kocht, ne?
Ja.
Für Weihnachten oder so zum Beispiel. Dann ist aber auch, also erstmal ist der super gestresst dabei. Das ist immer ganz spannend. Der rödelt dann immer durch das ganze Haus und man darf ihm nicht im Weg stehen, sondern der rennt dich um. Also figurativ, nicht wirklich. Aber es ist wirklich, der ist dann, der steht massiv unter Strom und dann ist aber holla die Waldfee.
Konzentration.
Total. Also, und der macht dann, da macht er dann doch auch alles ganz genau. Also ich glaube, das kann man nicht so überein, da kann man nicht irgendwie, das kann man nicht so vergeneralisiert sagen, dass Männer immer alles ganz genau machen. Aber ich habe immer das Gefühl, Männer gibt es so, da gibt es so zwei Modi. Der Modus ist, der eine Modus ist,
komm. Passt schon.
Ne? Genau. Und der zweite ist, Nein. Wichtig. Ganz kleinschrittig und genau. Ich weiß nicht, wie sind denn da deine Erfahrungen?
Also, was ich auf jeden Fall über die Jahre gelernt habe, ist, dass viele Männer so tun, als hätten sie einen absolut genauen Plan und dass sie dann aber meistens überhaupt nicht die ausgefeilten Kompetenzen dafür mitbringen, sondern die zwei entscheidenden Merkmale stattdessen sind Geduld und Ambition. Also auch in der Reihenfolge Ambition und Geduld vielleicht eher. Mhm. Aber also gerade bei einem Beispiel aus den mir bekannten Männern, da habe ich über die Jahre gelernt, der kann das eigentlich gar nicht so gut. Also ich habe immer gedacht, auch als Kind schon, da sind mega die Kompetenzen vorhanden. Und je älter ich wurde, desto klarer wurde mir, eigentlich ist das jedes Mal ganz bei Null anfangen und sich vortasten und sich super aufregen. Es geht nie ohne Aggression. Also Männer schreien ja auch immer ihre Handwerkzeuge an und fluchen über Konstruktionen, über Bauanleitungen, die sie nicht richtig lesen. Und also vor allem Anleitungen nicht richtig lesen. Das ist auch so ein Phänomen dieser Person. Und ja, dann ging mir irgendwann auf, nee, das, was tatsächlich da vorhanden ist, ist Unnachgiebigkeit und eben Ambition, es richtig zu machen.
Ja.
Und wenn das vorhanden ist, dann ist auch deine Kompetenz scheißegal, dann kriegst du das schon irgendwie hin. Und das ist das, was mir fehlt. Ich werf dann irgendwann die Hände in die Höhe und bin so, ja, scheiß drauf, ich mach das jetzt nicht. Also ich habe zum Beispiel ein Whiteboard, was ich mal in die Wand bohren müsste und anbringen müsste. Ich habe ein wenig Angst vor dieser Aufgabe, weil ich Angst habe, in der Wand irgendwas zum Explodieren zu bringen, weil ich nicht weiß, ob eine Leitung hinter ist oder so. Wahrscheinlich nicht. Aber ich lasse es im Moment noch und möchte das gerne auch in Begleitung der Frau machen, die mir auch dabei geholfen hat, die Waschmaschine auszustöpseln. Und ja, also mir fehlt da dieses männliche Selbstvertrauen, ungeachtet jeglicher Kompetenz, dass ich das einfach richtig und ganz genau mache. Aber theoretisch ist es nichts mehr als ausprobieren und verschiedene Wege des Nicht-Funktionierens kennenlernen, die einem da schlussendlich zum Erfolg führen. Und für mich war das sehr erleichternd festzustellen, ja, den Plan hat er eigentlich jetzt auch nicht. Und im Gegenteil, eigentlich verhält er sich ziemlich dumm und macht es sich selber sehr schwer. Und also ich habe vor allem dann gelernt, dass ich die Anleitung benutze. Damit fahre ich zum Beispiel bei IKEA-Möbeln in der Regel ganz gut und fein säuberlich alle Materialien sortieren, die es gibt, damit man sie dann nur noch nehmen muss und so. Ich helfe mir quasi dabei, indem ich es alles genau nach Anleitung tue, aber ich mache es jetzt auch nicht ganz genau. Für mich passen Dinge dann auch einfach. Ich habe zum Beispiel eine Tischplatte hier, auf der ich gerade arbeite und diesen Podcast aufnehme, die einfach sehr provisorisch in meinen Schreibtischuntergestell gebohrt ist. Aber es reicht mir. Ich habe auch gar nicht, ich glaube, der Anspruch, alles ganz genau zu machen, Perfektionismus kann auch jegliche Freude töten. Und dieser Tisch funktioniert und der steht und ja, ist vielleicht nicht optimal angebracht, aber braucht's auch nicht. Sieht eh kein Mensch. So, dann muss man es lassen, sonst macht man sich den ganzen Spaß an der Sache und am Leben kaputt.
Ja, da sagst du was. Da sagst du was. So, wir haben noch eine Strophe, dann sind wir fertig.
Yay!
Yay! Wir fangen an mit einem Satz, der 1985 wahrscheinlich in den Köpfen meister Menschen noch Sinn ergeben hat, heutzutage einfach nicht mehr stimmt. Männer kriegen keine Kinder.
Ja, das ist falsch.
Ja, das ist faktisch
Männer
falsch.
Männer ohne Uterus, wahrscheinlich.
Aber, Männer ohne Uterus gebären keine Kinder. Ja.
Das wäre der
Satz. Das wäre der Satz, wo ich
aber
sagen
Kinder
würde.
Aber Kinder kriegen ist ja auch, also ist ja auch damals eigentlich schon,
ja, auch da schon
merkwürdig gewesen. Es gibt ja also auch die Möglichkeit von Adoption oder dergleichen. Wäre wahrscheinlich 1984 sehr schwierig gewesen, als alleinstehender Mann beispielsweise ein Kind zu adoptieren.
Ich glaube, das ist heute auch sehr, sehr schwierig noch.
Ich glaube, es ist aber immer noch einfacher als 1984.
Ja, bestimmt, aber nicht.
Da wäre dann auch nach der Mutter gefragt worden.
Ja, ja, ja.
Also nicht speziell nach PartnerInnen, sondern halt wirklich, wo ist die Mutter?
Ja,
die Frau im Leben des Kindes, das geht doch nicht.
Ja,
ja, aber selbstverständlich geht das. Also auch Männer können Kinder gebären. Prozentual wesentlich weniger als Frauen, aber
trotzdem.
Ist so nicht richtig.
Ist so nicht.
Trotzdem
nicht,
eine Möglichkeit, muss man dann auch so sagen.
Eben. Männer kriegen dünnes Haar. Das wiederum hängt mit biologischen Dingen zusammen. Ich habe es vielleicht ein bisschen übersprungen, beziehungsweise ein bisschen klein gesagt. Die nächste Textzeile wäre: Männer kriegen dünnes Haar. So. Und das hat biologische Unsachen, auch schön.
Unsachen. Ursachen. Ja, es ist auch eine Unsache.
Wir sprechen hier von androgenetischer Alopezie. Oder wie man auf Deutsch sagt, erblich bedingtem Haarausfall ist zumindest meistens der Grund für sowas. 80% aller Männer und 30% aller Frauen bis zum 80. Lebensjahr haben halt erblich bedingten Haarausfall. Das heißt also, bei Menschen mit einem, und hier ist ja wieder Männer und Frauen im medizinischen Sinne, dann irgendwie nach irgendwelchen biologischen Kriterien, ne, Biologismus auseinanderklamüsert. Also Menschen mit einem gewissen biologischen Hintergrund haben eine höhere, ein höheres Risiko, dass ihnen die Haare ausfallen. Diese Menschen sind meistens Männer. So.
Genau.
Und lustigerweise ist es so, dass es gibt ein Testosteron-Derivat, dessen Name mir weiß Gott gerade nicht einfällt. Das ist relevant für Haarausfall auf dem Kopf und Bartwuchs. Also kann man eigentlich immer schlussfolgern, Männer mit viel Bartwuchs haben wahrscheinlich irgendwann wenig Haare auf dem Kopf.
Mhm.
Oder Menschen mit viel Bartwuchs haben wahrscheinlich irgendwann wenig Haare auf dem Kopf. Umgekehrt muss das nicht unbedingt funktionieren. Es kann auch sein, dass man einfach Haarausfall kriegt und nie einen großen Bart hatte. So ist das. Aber im Großen
kann auch beides erhalten bleiben.
Kann auch beides erhalten bleiben. Es gibt auch genug Beispiele. Auch, ja. Also mein Opa ist so einer, der hat immer auch Bart getragen und der hat jetzt die gute alte Glatze. So.
Ja.
Sein Sohn auch, ja. Ich noch nicht. meinem Vater geht, also bei meinem Vater ist es so, der hat, der kriegt so Geheimratsecken.
Ja.
Ja. Und mein anderer Opa, Gott hab ihn selig, der hat immer gesagt, ihm wächst das Knie aus der Stirn.
Was?
Ich weiß auch nicht, wie er darauf kam, aber, ihm wächst das Knie aus der Stirn.
Also ich bin auch nicht Team dünnes Haar, muss ich sagen. Nee. Ich bin Team Geheimratsecken, schon immer gewesen. Man sieht schon als Baby, dass ich eines Tages Geheimratsecken bekommen würde. Also wirklich, mein Schädel war so geformt, dass es aussah, als hätte dieses Baby, ich war ein sehr niedliches Baby, Geheimratsecken. Ich hatte einfach sehr vorgezeichnete Geheimratsecken. Und eigentlich Also ich hatte sie in abgeschwächter Form schon immer, jetzt habe ich sie sehr sichtbar inzwischen. Ja. Aber dabei bleibt es dann auch. Also wenn ich nach meinem Vater gehe, dann habe ich halt auch, ja, da wird das Haar lichter, klar, aber ich werde nie eine Glatze haben, das ist sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, ich schere sie mir einfach irgendwann, weil ich keinen Bock mehr habe, kann durchaus passieren. Aber mein Opa, mütterlicherseits zum Beispiel, der hatte bis zu seinem Tod mit über 80 volles Haar, aber Geheimratsecken. Und die sind auch relativ konstant geblieben, aber das war dann quasi das Einzige, was da lichter wurde. Der hatte phänomenale Haarpracht und hätte, wenn er Bock drauf gehabt hätte, wahrscheinlich sogar einen Pferdeschwanz tragen können. Aber nee, in seinem Mindset wäre da sicherlich kein Platz für gewesen. Nee, insofern, ich bin eher gespannt, wann ich graue Haare kriege, denn ich merke mittlerweile, dass ich hier und da ein weißes Haar in meinem roten Bart finde. Spannend. Mit 25 geht es jetzt also langsam los. Und es gibt ja auch die Männer, die ab 18 quasi sofort grau werden. Ja. Das finde ich auch, also Shoutout an meinen Kumpel Gregor aus Braunschweig. Der hat, als ich die Ausbildung mit ihm zum Erzieher gemacht habe, mit ihm, da war der, glaube ich, 24, als es losging. Da hatte der schon extrem graue Haare, also so ein Mix, so schwarz-grau-Mix, einfach so 50-50. Und es wurde auch seitdem nicht unbedingt mehr. Er hat halt einfach so schwarz-weiß-graue Haare.
Schön. Das
sieht total abgefahren aus, aber ja. Da hat es quasi mit 18 schon angefangen. Der hätte nie einfach durchgehend schwarze Haare. Also es muss nicht unbedingt lichter werden. Es gibt viele Haarvariationen wie sagt er? Dünne Haare. Es muss nicht unbedingt dünner werden. Es gibt viele Variationen, die Haare annehmen können.
Aber ich
bin gespannt, was es wird.
Ich habe auch weiße Haare im Bart, Gonzi. Das ist ab und zu passiert das. Am Kopf noch nicht, aber
ja,
so im Bart mal wieder.
Ja. Bei den kürzeren Haaren, ja, genau. Spannend. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt.
Wahrscheinlich ist es auch so, dass die Barthaare eher irgendwie noch schneller nachwachsen oder sowas, weil ich die ja mal
öfters irgendwie. Aber es sieht ja auch ganz gut aus. Also ich finde ab und zu so ein weißes Haar im Bart finde ich eigentlich ganz, ganz gut.
Ich habe da gar nichts gegen. Ich hätte auch, also ich.
Keine Angst vorm Eltern.
Würde
so, Männer sind auch Menschen. Wir müssen zum Ende kommen.
Ja, Männer sind auch Menschen.
Zweifelsfrei.
Definitiv, was zu beweisen war. Da ein Punkt unseres Podcasts auch so ein bisschen.
Auch wenn sie sich manchmal nicht so verhalten, es sind auch Menschen.
Genau. Männer sind auch Menschen. Das Haken hinter, passt einfach. Letzte Zeile, Männer sind etwas sonderbar. Ja, auch mit so einem Punkt unseres Podcasts, glaube ich.
Ja.
Männer sind
etwas verniedlichend.
Mitunter sehr sonderbar, ja.
Mitunter sehr sonderbar, aber alles, was sonderbar ist, wird ja wissenschaftlich dann auch mal untersucht, oder? Also um das so ein bisschen näher zu erläutern, was sonderbar ist und warum die sonderbar sind, ne? Warum macht das Tier diese Bewegungen und warum hat es diese Farbe? Deshalb setzt man sich ja zum Glück auch sozialwissenschaftlich immer mehr damit auseinander, warum Männer sich so verhalten haben historisch, wie sie es in gesellschaftlichem Kontext tun. Mhm. Und das ist bitter nötig. Ich glaube, das ist, was man hier auch an dieser Stelle dann betonen muss, weil diese Verhaltensweisen ja wirklich furchtbare Auswüchse haben. Wir hatten jetzt erst wieder einen Amoklauf, vor kurzem der martialische Bogenschütze in Norwegen, war auch wieder ein Mann, also viele Männer laufen Amok, das singt Herbert nicht. Wir sollten mal so eine aktuelle Version von Männer von Herbert Grönemeyer rausbringen, Felix.
Wollen wir?
Du singst und wir covern das dann einfach mit so einem extrem kritischen 2021er Text.
Männer laufen Amok!
Oh Gott. Ja, Männer schlagen Frauen, könnte man zum Beispiel auch sagen. Also häusliche Gewalt ist ein Thema der Auswüchse von Männerverhalten. Männer sterben früher, das hat er so ein bisschen angedeutet, aber Männer gehen nicht zum Arzt, Männer sind Alkoholiker, also man könnte es auch ein bisschen drastischer formulieren, um aufzuzeigen, dass Männer auch einfach viele historisch gewachsene Probleme haben, die an den Tag treten.
Ja.
Männer bringen sich häufiger um, könnte man auch sagen. Insofern, Männer sind definitiv etwas sonderbar, nicht nur etwas, sondern Männer brauchen auch Hilfe bei der Aufarbeitung von Auswirkungen von hegemonialer Maskulinität, von toxischer Maskulinität und von den Verhaltensweisen, die das mit sich bringt.
Männer sind ein ganz merkwürdiger Auswuchs unserer Gesellschaft.
Ein merkwürdiges Konstrukt.
Unbedingt. So.
Tja, Herbert. Was denken wir über das Lied? Ich finde das Lied, ehrlich gesagt, nach wie vor sehr gut, textlich. Musikalisch ist es nicht ganz so meins, muss ich sagen.
Ja.
Es ist einfach kultig, so dieses Keyboard, was da im Hintergrund rumdudelt. Und der 80s-Vibe ist real, war auch einer seiner ersten größeren Hits. Also nicht der allererste, aber einer seiner ersten größeren. aus dem Bochum-Album damals. Und es hat sich gut gehalten, würde ich schon sagen. Man merkt nur an manchen Zeilen, dass es eben mittlerweile fast 40 Jahre her ist.
Ja. Ne?
Ja. Und das ist auch in Ordnung, das nehmen wir ihm nicht übel. Ich denke auch, vieles ist nach wie vor sehr aktuell. Ich denke, er war auch seiner Zeit vielleicht in dieser ironischen Wahrnehmung als Mann ein bisschen voraus. Das war nicht selbstverständlich. Mhm. Und gleichzeitig das, was ich hier so ein bisschen kritisch finde, ist eben, dass es so als, ich will nicht sagen Hommage, aber dass es irgendwie, ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen naturalisiert, dass es eben so ist, ne?
Ja.
So sind Männer. Aber das ist, also das ist die Mentalität, die anders auch nicht möglich wäre, sonst wäre der Aufschrei wahrscheinlich groß geworden. Ich weiß nicht, wie das damals bei Männer sind Schweine von den Ärzten die Reaktion so war, aber das, ich kenne auch viele Männer, die diesen Song immer sehr gehasst haben. Ich meine, die Ärzte mögen es selber ja auch nicht, aber.
Denn aus anderen Gründen.
Aus anderen Gründen, ganz genau, aber da war die offene Kritik oder die augenzwinkernde Kritik natürlich ein bisschen deutlicher. Insofern, die Moral muss hier irgendwie sein, ja, so sind wir halt, wir Männer, ne? Aber dass da wirklich änderungswürdige Verhaltensweisen dabei sind, das wird hier nicht so richtig deutlich.
Nee, es ist, was halt, um es vielleicht in einen kleinen Bogen zu spannen hier, nee, zu, der Bogen ist falsch, in eine Schleife drauf zu binden, so, einen Kreis vollständig zu machen. Ich habe ja am Anfang erzählt von dieser Schwarz-Weiß-Dokumentation über Schweine, die ich geguckt habe, die nicht kommentiert, nicht bewertet, sondern einfach nur zeigt. Nicht ganz so, aber vielleicht ein bisschen ähnlich macht's auch der Herbert. Herbert zeigt hier ganz, ganz, ganz viele Phänomene des Mannseins auf. Teilweise mildert er das ein bisschen ab, aber unterm Strich wertet er ja auch nicht. Sondern er fragt ja ganz effektiv, wann ist ein Mann ein Mann? Und er gibt mehr wieder, als dass er kommentiert oder bewertet, sondern er zeigt mehr so den Status quo. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sich der Status quo zu vielen Dingen, die in Anführungszeichen typisch männlich sind, sich halt seit 40 Jahren nicht geändert hat. Ne? Und das ist etwas, was uns zu denken geben sollte, als männlich sozialisierte Person, als Männer, als Gesellschaft. Denn da müssen wir unbedingt dran und da müssen wir unbedingt was dran ändern. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Das
so halten wir es dann erstmal fest.
Unser Wort.
Danke, Herbert, für dieses schöne Lied.
Ja, vielen lieben Dank.
Hast du gut gemacht. kommt auch bei der jüngeren Männergeneration wahrscheinlich noch ganz gut an. Hat sich gut gehalten, hast du gut gemacht. Wunderbar, damit schließen wir unsere Analyse von Herbert Grönemeyers Männer ab. Nächste Woche geht's dann mit einer anderen Folge, mit einem anderen Thema weiter. Dann sind wir auch wieder im Lande und
ja.
Wobei, vielleicht müssen wir auch pre-tapen, müssen wir nochmal besprechen. Ja. Sind auf jeden Fall wieder mit etwas Neuem zurück, freuen uns schon auf diese Episode. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, dass wir nach Abschluss dieses Themenblocks uns wieder eine Aufgabe geben, lieber Felix. Können wir irgendwie den Bogen spannen zwischen Dinge tun und Herberts Lied? Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, für einen Krieg oder Rauchpfeife.
Würde ich auch ungern, wenn du mir jetzt sagen sollst, dass ich Pfeife rauchen soll. Weißt du, was wir mal machen können? Wir können uns mal beide dieselbe Aufgabe geben. Das ist vielleicht, aber wir kriegen unterschiedliche Ergebnisse
raus. Auch spannend.
Zwangsläufig. Weißt du, was wir mal machen sollten? Wir als männlich sozialisierte Personen und oder Mann. Wir haben ja den Text jetzt in- und auswendig geguckt. Und wir können ja mal über die nächste Woche schauen, wie viele, wenn das jetzt alles so eine Checkbox wäre, ertappen wir uns dabei, dass wir irgendwo Häkchen abhaken können. Weißt du? Dass wir sagen, so, hier, ich habe heute vielleicht keinen Krieg geführt und keine Pfeife geraucht oder sowas, aber mit dem furchtbar schlau, ja, keine Ahnung, ich habe gerade doch mal wieder mansplained oder ich habe einen Herzinfarkt. Naja, das vielleicht nicht, aber keine Ahnung.
Keine neue Folge, Konsti hat den Herzinfarkt.
Ich bin irgendwie, ich stehe unter Strom oder ich habe jetzt irgendwie heimlich geweint oder sowas, ne? So irgendwie was was doch noch in all diesen Dingen vielleicht doch irgendwie zutrifft.
Okay, ja, das machen wir. Wunderbar, damit haben wir da auch eine Schleife drum gemacht um das Paket und verabschieden uns damit für diese Woche erstmal. Danke fürs Zuhören.
Ja.
Und bis nächste Woche. Wir freuen
bis
uns.
Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss. Ciao, ciao.